Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 152 bis 153 der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gedenket meiner, damit ich eurer gedenke. Und danket für die guten Gaben, die ich euch zuteil werden ließ. Seid nicht undankbar mir gegenüber. O ihr, die ihr glaubend wurdet, suchet Hilfe und Kraft in Geduld und Gebet. Gott ist mit den standhaft Geduldigen.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 20. Mai 2022, gleich dem 30. Ordibehesht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident lobt West-Aserbaidschan als ein perfektes kulturelles, historisches und zivilisatorisches Beispiel für die große Nation Iran. Außenminister Irans und Russlands besprechen Perspektive der Wiederaufnahme von Atomverhandlungen. Bennett-Lapid-Regierung verliert Mehrheit in Knesset. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident lobt West-Aserbaidschan als ein perfektes kulturelles, historisches und zivilisatorisches Beispiel für die große Nation Iran. West-Aserbaidschan ist laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran ein perfektes Beispiel für einen kulturellen, historischen und zivilisatorischen Komplex für die große Nation Iran, und Türken, Kurden, Sunniten und Schiiten leben in dieser Provinz zusammen. Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Seyed Ebrahim Raisi, fügte am Freitag zu Beginn seines Besuchs in der nordwestlich von Iran gelegenen Provinz West-Aserbaidschan am Shahid Bakri International Airport in Urumqi hinzu: West-Aserbaidschan hat eine bedeutende Präsenz in der heiligen Verteidigung und die Grenzüberwachung seiner Bevölkerung sind vorbildlich. Der Präsident der Islamischen Republik Iran erklärte: Landwirtschaft, Bergbau, die Existenz wissenschaftlicher Zentren, Universitäten und effiziente Arbeitskräfte gehören zu den wertvollen Vermögenswerten der Provinz. Präsident Raisi ist heute Morgen, Freitag, im Rahmen der Provinzreisen der 13. Regierung nach West-Aserbaidschan gereist. Außenminister Irans und Russlands besprechen Perspektive der Wiederaufnahme von Atomverhandlungen. Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation haben die Aussicht auf eine vollständige Wiederaufnahme der Umsetzung der Verpflichtungen im Rahmen des umfassenden gemeinsamen Aktionsplans JCPOA erörtert. Bei dem Telefongespräch zwischen dem russischen Außenminister Sergei Lavrov und dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Donnerstag standen zentrale Fragen der bilateralen Beziehungen sowie die Aussicht auf die Wiederaufnahme der vollständigen Umsetzung des Atomabkommens mit dem Iran im Mittelpunkt der Gespräche, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die Minister hätten eine Reihe regionaler und internationaler Themen erörtert, darunter die Situation in der Ukraine, hieß es dazu aus dem Außenministerium in Moskau weiter. Die Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens sowie zur Aufhebung von Sanktionen gegen Iran wurden nach den jüngsten internationalen Entwicklungen, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine und des Teheran-Washington-Streits über einige verbleibende Fragen bis auf Weiteres ausgesetzt. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian äußerte sich kürzlich zu den Wiener Gesprächen und erklärte: Unser Ziel bei diesen Verhandlungen ist ein starkes und dauerhaftes Abkommen. Und wir möchten, dass die amerikanische Seite realistisch bleibt. Wir haben betont, dass die Aufhebung der Sanktionen in allen Sektoren und die Bereitstellung wirtschaftlicher Garantien einer unserer Förderungen ist. Er fügte hinzu, ich denke, die amerikanische Seite ist sich der roten Linien des Iran bewusst. Und wir werden weiterhin verhandeln. Und sobald wir den gewünschten Einigungspunkt erreichen, wird unser Vertreter bei den Verhandlungen in Wien die letzten Phasen der Einigung abschließen. Bennett-Lapid-Regierung verliert Mehrheit in Knesset. Mit dem Austritt eines Mitglieds hat die Koalitionsregierung unter Führung von Naftali Bennett ihre Mehrheit im israelischen Parlament verloren. Die Abgeordnete Raida Rinavi Zoabi von der linken Meretz-Partei hat am Donnerstag überraschend angekündigt, dass sie die Regierungskoalition verlässt. Sie sandte Bennett und Lapid einen Brief, in dem sie bekannt gab, dass sie nicht länger Mitglied der Koalitionsregierung sei. Die israelische Parlamentarierin kündigte außerdem an, dass sie das Angebot, als israelischer Generalkonsul in Shanghai, China zu fungieren, nicht annehmen werde. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich mich als Repräsentanten der arabischen Gemeinschaft sah. Leider haben sich die Koalitionsführer in den letzten Monaten aus politischen Gründen dafür entschieden, ihre eigene rechte Dimension zu stärken. Immer wieder haben sich die Führer der Koalition entschieden, drastische rechte Schritte in Schlüsselfragen der arabischen Gesellschaft zu unternehmen, hieß es im Brief von Rinavi Zoabi. Am Mittwoch gab eine Abgeordnete der 8-Parteien-Koalition ihren Rückzug aus dem Bündnis wegen eines Streits über religiöse Vorschriften bekannt. Edith Silman, eine Abgeordnete von Bennets Yamina-Partei und Mehrheitsführerin der Regierungskoalition im Parlament, erklärte ihren Abschied aus dem Bündnis. Silman begründete ihren Rückzug formal mit einem Streit innerhalb der Koalition über Speisevorschriften während des bevorstehenden jüdischen Passachfestes. Die israelische Zeitung Jerusalem Post berichtete, dass mit dem Rücktritt eines weiteren Mitglieds aus dem Kabinett von Naftali Bennett die Koalitionsregierung des Premierministers und Yair Lapid, des rotierenden Premierministers, in eine Krise geriet. Damit könnte nur knapp ein Jahr nach dem Amtsantritt der Regierung von Ministerpräsident Naftali Bennett eine Neuwahl nötig werden. USA verhängen Sanktionen gegen libanesischen Geschäftsmann wegen Verbindung zu Hezbollah. Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag, Ortszeit, neue Sanktionen im Zusammenhang mit der Hezbollah im Libanon angekündigt und Sanktionen gegen Ahmed Jalal Reza Abdullah, einen libanesischen Geschäftsmann, und seine Unternehmen unter dem Vorwand verhängt, Verbindungen zu Hezbollah zu haben. Das Finanzministerium gab bekannt, dass Abdullah 5 seiner Kollegen und 8 seiner Unternehmen im Libanon und im Irak sanktioniert und in die Sanktionsliste des Amtes zur Kontrolle von Auslandsvermögen des Finanzministeriums Office of Foreign Assets Control aufgenommen worden sein. Nach Angaben des US-Finanzministeriums ist Abdullah ein Hezbollah-Funktionär und ein aktives Mitglied des globalen Finanznetzwerks der Gruppe. Das US-Finanzministerium fügte hinzu, Abdullah unterstütze die Hezbollah seit langem und tätige in verschiedenen Ländern Geschäfte, deren Gewinne an die Hezbollah überwiesen würden. Jordanien, König Abdullah II. Lässt seinen Halbbruder unter Hausarrest stellen. Abdullah II., König von Jordanien, lässt die Kommunikation und Bewegungsfreiheit seines Halbbruders Hamza stark einschränken. Laut Al Jazeera gab der jordanische Königsdivan am Donnerstag eine Erklärung ab, in der es hieß, König Abdullah habe der Einschränkung von Telefongesprächen und Reisen und allgemein den Aktivitäten von Prinz Hamza zugestimmt. König Abdullah sagte in diesem Zusammenhang auch, Mein Bruder Hamza hat alle Gelegenheiten verpasst, um voranzukommen und auf den richtigen Weg zurückzukehren und sich an die Verpflichtungen der königlichen Familie zu halten, und jetzt hat er die Wahrheit zu seinem Spielzeug gemacht. In einem anderen Teil seiner Rede sagte der König von Jordanien, Ich habe immer versucht, angesichts der Handlungen meines Bruders Hamza Zurückhaltung zu zeigen und so freundlich wie möglich zu ihm zu sein. Ich hoffe, er würde sein Verhalten eines Tages überdenken, aber ich wurde enttäuscht. Er bleibt auf demselben fehlgeleiteten Kurs. Das jordanische Könighaus hatte im April 2021 nach eigenen Angaben ein Komplott aufgedeckt. Im Zentrum soll Prinz Hamza gestanden haben. Die Washington Post berichtete am 3. April letzten Jahres, dass Hamza bin Hussein, der älteste Sohn von König Hussein und Halbbruder von König Abdullah II. Von Jordanien, zusammen mit 20 anderen jordanischen Verantwortlichen unter dem Vorwurf der Bedrohung der nationalen Sicherheit festgenommen wurde. Der jordanische Außenminister Ayman As-Safadi teilte dazu auch mit, jordanische Sicherheitsbehörden hätten Kontakte zwischen Prinz Hamza bin Hussein und ausländischen Gruppen bemerkt, die darauf abzielten, das Land zu destabilisieren. Nach Repräsentantenhaus stimmt nun US-Senat für 40 Milliarden Hilfspaket an die Ukraine. Nach dem Repräsentantenhaus hat der US-Senat am Donnerstag, Ortszeit, dem Hilfspaket über 40 Milliarden Dollar für die Ukraine zugestimmt. 86 Senatorinnen und Senatoren, sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern, stimmten für den Gesetzentwurf, 11 dagegen. US-Präsident Joe Biden muss das noch unterzeichnen. Das Repräsentantenhaus in Washington hatte das Hilfspaket bereits am 10. Mai bewilligt. In der Parlamentskammer stimmten 368 Abgeordnete, sowohl von den Demokraten als auch von den oppositionellen Republikanern, für den Gesetzentwurf. 57 Gegenstimmen kamen von den Republikanern. Das Paket enthält rund 24 Milliarden Dollar an Militärhilfe. Mit dem Rest soll dafür gesorgt werden, dass die Regierung in Kiew weiter funktionieren kann, sowie Wirtschafts- und Flüchtlingshilfe geleistet werden. Gespräche zwischen ranghöchsten amerikanischen und russischen Militärkommandanten. Der ranghöchste US-General Mark Milley habe laut einem Sprecher des Generalstabs der Armee am Donnerstag mit Russlands Generalstabschef Valery Gerasimov telefoniert. Die Militärführer diskutierten mehrere sicherheitsrelevante Fragen und erklärten sich bereit, die Kommunikationswege offen zu halten, sagte ein Sprecher von Milley. Ein Sprecher des US-Generalstabs sagte am Donnerstag, dass es bei den Gesprächen zwischen den beiden ranghöchsten Generälen beider Länder um wichtige sicherheitsrelevante Fragen gegangen sei, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Bereits vor einer Woche sprach US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Shoigu das erste Mal seit Russlands Invasion in der Ukraine am 24. Februar. Moskau hat davor gewarnt, dass die Lieferung von militärischer Ausrüstung der USA und Europas an die Ukraine den Konflikt eskalieren und unvorhersehbare Folgen haben könnte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Zum Ende des dritten Kriegsmonats ist Mariupol nun endgültig vollständig in russischer Hand. Das Stahlwerk hat kapituliert. Während der Westen weitere Sanktionsschritte und Embargos gegen Russland plant und nicht durchbekommt und die Türkei sich gegen die NATO-Erweiterung wehrt. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Partei Neue Mitte, geht in unserem Gespräch auf Hintergründe im Ukraine-Konflikt ein. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastore.com/de anhören.
Herr Holzfeld, in der letzten Zeit hört man auch immer mehr von einem möglichen Atomkrieg. Wird es tatsächlich dazu kommen?
Ja, darüber wird viel geredet, natürlich. Ich will mal ein anderes Gerede kurz, damit das in unserem Interview nicht zu kurz kommt, kurz anbringen. Wir lesen in westlichen Zeitungen, ich habe das gestern mal auseinandergenommen, auf meiner Telegram-Seite. Wir lesen zum Beispiel, der russische Angriff gegen die Ukraine, der sei unprovoziert gewesen. Ja? Das ist so ein Punkt, ne, wo ich mich wirklich frage, für wie dumm eigentlich so das westliche Publikum gehalten wird, wenn man solche Dinge äußert und erfindet im Prinzip. Und da kann ich nur sagen, lassen wir uns ganz schnell zusammen einmal angucken, was da war. Die halbe ukrainische Armee, wir haben das alles begleitet in mehreren Interviews, stand direkt am Donbass, fertig zum Losschlagen. Sie hat in den 14 Tagen, bevor das losging, und das hat immerhin die CIA gemachte Ukraine-Kriegskarte, hat das offiziell so dargestellt, die Artillerie der ukrainischen Armee hat das Feuer eröffnet auf dem Donbass, auf der ganzen Länge der Grenze. Und als ich diese Dinge angesehen habe, dachte ich, mein Gott, was hat denn die CIA plötzlich, dass sie zugibt, was sie sonst in dieser Form gar nicht gemacht hat, dass die Kiewer Armee den weit unterlegenen Donbass in dieser Weise beschießt. Ja? Und das hat ja schließlich die beiden Republiken dazu gebracht, sozusagen sich loszulösen und international um Anerkennung zu ersuchen, die Russland sofort gegeben hat. Und weil dann die Artillerieangriffe nochmal zugenommen haben, hat Russland schließlich gesagt, nein, wir müssen unsere Leute schützen, wir müssen Truppen hinschicken. So ist das ja gekommen, können wir nicht vergessen. Also hier völlig klar provoziert. Dann müssen wir eben sagen, dass ja bis zu 26 Biowaffenlabore, 5 riesige Luftwaffenbasen fertig ausgebaut zur amerikanischen Nutzung, schließlich Atomforschung direkt an der russischen Grenze, Stationierung von Mittel- und Kurzstreckenraketenrampen in der Ukraine und schließlich direkt auch solche Waffen an der russischen Grenze. Das ist eine Ansammlung von Provokationen, die konnte Russland gar nicht unbeantwortet lassen. Russland ist hier sozusagen regelrecht hineingerüstet worden seitens Washington auf dem ukrainischen Boden. Das ist also unprovoziert. Und dann kommt die nächste Geschichte, die ich auch schlimm finde, dass man eben sagt, ja, Russland sagt, das sei ja ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine, der da gegen Russland geführt wird durch die NATO. Ja, ich meine, dass die Ukraine erfüllt im Moment die Schulbuchdefinition für Stellvertreterkrieg. Die werden ausgerüstet mit Waffen. Wir liefern Geheiminformationen, damit sie die russischen Truppen und vielleicht auch Generäle besser abschießen können. Das war alles in den Mainstream. Ich zitiere hier nur Mainstream, dass das klar ist. Das kann man überall nachlesen. Dann eben auch, dass wir Ausbilder in der Ukraine haben, dass wir Kämpfer in der Ukraine haben. Die sind gerade mal kurz vorher wie der kanadische General gegen den Sexualstraftatsvorwürfe in Kanada bestanden und der dann sozusagen in die Ukraine ausgewandert ist und musste schließlich sonderevakuiert werden aus dem Azov-Stahlwerk in Mariupol. Also das sind Dinge, dass man hier eben praktisch die ganze Kriegsstrategie seitens Washington führt gegen Russland. Und dass das eine Tiefendurchdringung des Kiewer Militärs ist gegen Russland, das ist ein Stellvertreterkrieg par excellence. Und die westliche Kommunikation macht das nicht so, kann das nicht wegradieren, was hier an Fakten da ist. Und das sind die Dinge, die wir betrachten müssen. So, und jetzt kommt die Geschichte mit dem Atomkrieg. Und hier gibt es eben diese uralte russische Doktrin, die gilt seit der Jahrtausendwende, dass wenn Russland konventionell an die Wand gequetscht wird, dass es sich dann wehren wird mit Atomwaffen, auch im Ersteinsatz. Das ist immer das Wichtige. Auch der Ersteinsatz ist von der russischen Seite als Doktrin festgelegt worden. Und natürlich, auch das hat mir gestern der Botschafter nochmal gesagt, drängelt sich Russland nicht, Atomwaffen einzusetzen. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und da braucht es auch keinen russischen Botschafter, um das klar zu sagen. Russland hat noch nie irgendetwas getan, um die Lage zu eskalieren in der Region. Das machen immer wir. Und dass das so eindeutig ist und dass unsere Medien hier so krass lügen, das macht das Ganze so wahnsinnig kompliziert. Und dass dann die Regierungen anfangen mitzulügen, obwohl sie genau wissen, so ein Scholz ist doch nicht zu dumm, um zu sehen, was da tatsächlich am Boden passiert. Das weiß der ganz genau. Also ich verstehe nicht, warum wir so schwache und so korrupte Regierungen haben, wie das dazu kommen konnte. Aber wenn ich das im Einzelnen analysieren müsste, dann wüsste ich das. Das ist diese sagenhafte Korruption, die in unser aller westlicher Gesellschaften tobt. Und der amerikanische Einfluss, der Einfluss des amerikanischen Deep State, um es genauer zu sagen, denn Sleepy Joe, wie Joe Biden als Präsident der USA, wie er genannt wird von Donald Trump, und inzwischen ist das sein weltweiter Spitzname geworden, der schläfrige Joe hat das gar nicht in der Hand. Das macht der Deep State für ihn, und Sleepy Joe ist das Aushängeschild dafür. Das macht er ziemlich gut mit seinem hohen Alter. Aber mehr kann er nicht. Man ist froh, wenn er seine Reden, die er vom Prompter abliest, durchstehen kann. Das sind die Dinge auf der anderen Seite. Und Russland tut natürlich alles, um zu deeskalieren, tut alles. Es hat jetzt seine Angriffe abgebremst. Da, wo es sehr hart wird für Zivilisten in der großen Ansammlung, wie in Charkow, hat er sich zurückgezogen, um den Druck von der Stadt zu nehmen, die Menschen nicht verlassen wollen. Die klammern sich ganz, ganz stark an ihre Heimat. Es ist enorm, wie die Ukraine Heimat verbunden sind und wollen nicht weg, auch wenn sie dabei ihr Leben verlieren. Das ist wirklich unglaublich. Das hat man ja in der Demarkationslinie des Donbass auch gesehen, bevor es losging, dass da Menschen in vollkommen zusammengeschossenen Hütten weiter vegetiert haben und mussten da mit per Frontbesuch sozusagen notversorgt werden mit Wasser und Lebensmitteln. Das sind unglaubliche Zustände da gewesen zum Teil. Und das machen die trotzdem. Und Russland trägt dem Rechnung und hat auch nicht Lust, diese wunderschöne alte Stadt Charkow vollkommen kaputt zu schießen, was notwendig wäre, wenn gekämpft wird, wie Kiew sich das vorstellt. Kiew hat natürlich überhaupt kein Problem damit, vorwiegend von Russen bewohnte Gebiete sozusagen bis zum letzten Russen zu verteidigen, nicht wahr? Also das ist sozusagen eine Weitergabe des zynischen Spiels, das Washington mit der ganzen Ukraine spielt. So sieht das aus. Also man kann das nicht ausschließen, diese Waffenbenutzung, aber man kann ganz klar davon ausgehen, dass Russland hier keinerlei gesteigertes Interesse hat, das so zu halten.
Herr Hasse, zum Schluss möchte ich Sie wie immer um eine Perspektive für weitere Entwicklungen bitten.
Es wird auf beiden Seiten schwieriger. Die EU kriegt ihre geplanten Sanktionen Richtung Öl, nämlich über Pipeline oder sonst wie transportiert, raffiniertes oder nicht raffiniertes Öl, kriegt es im Moment gar nicht durch die Abstimmung in der EU, weil drei Länder sich weigern und wollen lange Übergangsfristen. Das ist so ein Punkt, wo auf der westlichen Seite in allem negativen Bemühen auch Stockungen eintreten. Wir sehen, dass der Kampf und der Krieg sich verstetigen, sozusagen große Bewegungen bleiben aus. Das wird also sehr lange dauern. Davon können wir ausgehen. Das dauert sehr, sehr lange. Und der Westen ist weder finanziell noch moralisch gerüstet, um das durchzustehen.
Vielen Dank, Herr Hostet, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Schönen Gruß an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht die Reise in der Provinz Kurdistan im Nordosten Irans weiter, und zwar in die Provinzstadt Marivan. Die geografische Lage, die klimatischen Bedingungen und die abwechslungsreichen natürlichen, historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten sind hier von großem Stellenwert. Der Großraum Marivan befindet sich im Norden und Westen in der Nachbarschaft mit dem Irak. Die Stadt Marivan ist das Zentrum und liegt 1272 Meter über dem Meeresspiegel und 128 westlich von Sanandaj, Hauptstadt der Provinz. Der jährliche Niederschlag beträgt etwa 740 Millimeter und damit zählt die Region zu den regenreichen Teilen des Landes. Die ganze Region von den Berggipfeln bis zu den Tälern und Flachland ist grün und mit verschiedenen Pflanzenarten bedeckt. Die relativ hohen Berge und die zahlreichen Höhen und Tiefen sowie der reiche Regen haben hier strömende Flüsse fließen lassen. Diese schlingen durch die Täler und bringen über Frische und eine grüne Natur mit sich. Ein dichter Wald auf den Berghängen und im Gebirge dieser Region profitiert von dem günstigen Klima. Die Landschaft zieht jeden Besucher in ihren Bann. Zu den bekanntesten Waldbäumen gehören die Wildbirne, Walnuss, Mandel, Wildpistazie, Eicheln und Ahorn. Die Pflanzenwelt bedeckt die Region vom Nordwesten bis Südosten und zerstreut bis zum Osten der Region Marivon. Die Gesamtfläche des Waldgeländes beträgt rund 200.000 Hektar. Über 60% der Fläche besteht aus den Wäldern der Provinz Kurdistan. Die Waldregion von Marivan sowie der Sarivor-See bieten eine natürliche Augenweide. Die Stadt Marivan liegt auf einem Berghang und neben dem weiten Flachland von Marivan. Das Wirtschaftsleben in Marivan war schon immer von der Nutzung der Naturressourcen, Weideland und Wald abhängig. So sind Schäferei und Viehtreiberei sowie der Tauschhandel mit Tierprodukten von entscheidender Bedeutung für den Lebensunterhalt der Menschen. In manchen Teilen wird auch Landwirtschaft und Obstgärten betrieben und das Handwerk gefördert, doch diese gelten eigentlich nur als Nebenverdienste. Die Hauptwirtschaftszweige in der Region bilden heute die Landwirtschaft und die Viehhaltung. Wichtigste Landwirtschaftsprodukte bestehen aus Tabak und Hülsenfrüchte. Und dennoch nimmt das Handwerk wie die Anfertigung von Kelimen einen wichtigen Teil im Haushalt der Familien dieser Region ein. Marivan genießt als Teil der Provinz Kurdistan eine sehr alte Geschichte, Kultur und eine prächtige Zivilisation. Das beweisen die historischen Denkmäler sowie andere kulturelle Erinnerungen aus dieser Region. In den Vororten von Marivan stößt man auf archäologisch bedeutende Landstriche, wo sich Menschen vor 3000 Jahren angesiedelt haben. Marivan befindet sich auf der Route von Xifon nach Tacht-e-Suleiman, zwei bedeutende Städte im antiken Iran. Daher wurde sie auch unter den Arsakiden und Sassaniden sehr gepflegt. In späteren Zeiten nahm die Stadt sogar eine zentrale Rolle nicht nur im Verkehrswesen auf, sondern galt auch als Bezirkszentrum und war daher von den jeweiligen Herrschern sehr geschätzt. Die historischen Ruinen und Funde zählen heute zu den Sehenswürdigkeiten der Region. Dazu könnte man zunächst die Imam-Zitadelle nennen, die 3 Kilometer östlich der Stadt Marivan liegt. Sie wurde 945 im Mondkalender gebaut. Die Treppen zum Wasserspeicher aus Stein gehauen sind im Ziegelgebäude integriert. Die Zitadelle wurde einst von einem Statthalter in Kurdistan renoviert. Die Ruinen einer Moschee, die die Rote Moschee genannt wurde, sind heute noch zu sehen. Das Dorf Negel liegt 65 Kilometer abseits der Marivan-Sanandat-Straße. Auch sie ist für die Region von immenser Bedeutung. Negel ist für einen alten und sehr wertvollen Koran bekannt, der im Safe der Dorfmoschee aufbewahrt wird. Der Koran in Kufi-Schrift geschrieben wurde vor etwa 1000 Jahren geschrieben.
Zu den natürlichen Sehenswürdigkeiten der Region gehört der Sarivar-See. Er wurde in die Liste nationaler Denkmäler Irans eingetragen. Der See nennt sich auch Marivan-See, eines der angesehensten Attraktionen und die wichtigste Lagune von Kurdistan. Es handelt sich um einen Süßwassersee, der von Quellen auf den Seegrund gespeist wird. Der See ist vom grünen Flachland und waldbedeckten Bergen umgeben. Er ist 5 Kilometer lang und 1,6 Kilometer breit. Der Wasserspiegel ist saisonal bedingt und auf dem höchsten Stand ist der See 5,5 Meter tief. Diese Bedingungen erlauben es verschiedenen Fischarten hier zu leben. Der Weißfisch, Karpfen und der Brautfisch sind hier heimisch, der letzte mit hohem wirtschaftlichen Wert. Die klimatischen und geografischen Bedingungen sowie die Flora und Fauna haben dem See einen besonderen ästhetischen Reiz verliehen. Hier verbringen die Einheimischen ihre Freizeit. Im Winter vereist der See und so ist es möglich, über den See zu wandern. Daher eignet er sich auch als Piste für Wintersport. Die natürlichen Sehenswürdigkeiten von Marivan begrenzen sich nicht nur auf Wald und See. Oraman und Jawrud ist eine Gebirgsregion auf 1452 Meter Höhe mit angenehmem Klima und unberührter Natur. Oraman ist ein großes Waldgebiet, das den gesamten Süden Kurdistans einnimmt. Die Menschen sprechen im Urami-Dialekt, eine Abzweigung der kurdischen Sprache. Vor dem Islam haben hier die Menschen den Zoroastrismus gelebt. Das belegen die Ruinen der Feuertempel. Die Einheimischen leben auf den Anhöhen, die Häuser liegen praktisch übereinander aufgestapelt, so dass das Dach den unteren der Hof des oberen Hauses bildet. Diese Bauweise und die Natur ergeben ein faszinierendes Bild. Die Menschen in Oraman sind sehr gläubig. Zahlreiche berühmte Geistliche und Wissenschaftler sind diesem Teil Kurdistans entsprungen. Die Sitten und Gebräuche sind fast unberührt und unverändert, dass die schwierigen klimatischen Bedingungen keine äußeren Einflüsse zulassen. Auch heute noch werden sie in der Region praktiziert. Neben der tiefen Verbundenheit zu alten Überzeugungen hat sich der Islam in die Herzen der Menschen eingenistet. Wie zuvor schon gesagt, sind die klimatischen und geografischen Bedingungen in Marivan äußerst günstig. Berge, Flüsse, Lagunen und dergleichen bieten einen guten Lebensraum für Tiere und Pflanzen. So ist Marivan ein geeignetes Jagdgebiet in Kurdistan. In diesen Gebieten kommen häufig fleisch- und pflanzenfressende Säugetiere vor, nämlich der Panther, Wolf, Fuchs, Steinbock, Ziegen, braune Bären, Wildschweine und Wiesel. Unter den Vögeln gibt es ebenfalls zahlreiche Arten wie Enten, Adler und viele andere.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Muhtabat mit dem Titel Schabongohon, das heißt nächtlich.
شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد خوشای دل بار پر زدنت شال بر شدنت در شبانگاهی به بزم غم دیدگان تری چار پر شرری شاده آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا نبارم من تنها از ما
به دل شور گریه دارم من میتوانم آیان دارم من
Freunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Der Mensch ist aus der Sicht des Islam ein begabtes Wesen. Wenn er seine zahlreichen Fähigkeiten entfaltet, kann er den Gipfel seiner Würde erreichen und die Welt für sich gewinnen. Auf dem Wege zu diesem Ziel muss er erlernen, wie er im Leben am besten vorgeht. Ausgestattet mit dem Wissen über geeignete Lebensweisen wird er besser gegenüber den unvermeidlichen Krisen des Lebens gewappnet und größere Lebenszufriedenheit erzielen können. Die Die wichtigste Voraussetzung, die ein Mensch für ein gelungenes Leben mitbringen muss und auf der alle anderen Lebenskünste aufbauen, ist die Aneignung des Wissens über Rechte und Pflichten, die er und die anderen haben. Die Beziehungen in der Familie und Gesellschaft werden ehrlicher und herzlicher, wenn die Menschen Kenntnis über ihre Rechte und Verantwortungen gewonnen haben und um deren Erfüllung bemüht sind. Wir können zum Beispiel besser mit unseren Rechten und Pflichten vertraut werden, wenn wir uns Kenntnis über die großen Segensgaben, die Gott uns verliehen hat, verschaffen. Wir haben im letzten Beitrag über das Sprechorgan Zunge und über die Kunst, sie richtig zu benutzen, gesprochen. Heute sprechen wir über ein anderes Organ des Körpers, nämlich das Ohr. Wir werden betrachten, was Imam Sajjad über das Recht des Ohres sagt. Täglich dringen zahlreiche Töne, Geräusche und Stimmen an unser Ohr. Vogelgesang und das Rauschen des Windes, Menschenstimmen und das Hupen von Autos und so weiter. Doch es ist nicht nötig, dass wir auf alle Geräusche und Töne achten. Müssen wir bei allem zuhören? Zuhören ist etwas anderes als hören. Hören geschieht ungewollt, es braucht nicht erlernt zu werden, aber zuhören schon. Zuhören ist eine geistige Tätigkeit, sie hängt von unserem Willen ab und erfordert Aufmerksamkeit. Das richtige Zuhören ist eine Kunst. Wenn wir einem anderen Menschen richtig zuhören, können wir sein Vertrauen erwecken, können wir ihn besser verstehen und besser kennenlernen. Durch geduldiges Zuhören entsteht außerdem ein guter und wirksamer Kontakt zu den anderen. Außerdem werden viele Missverständnisse von vornherein vermieden. Die Kunst des Zuhörens hilft uns, den Worten der anderen richtig zu folgen. Wer diese Kunst erlernt, hat mehr Erfolg im Leben.
Wichtig ist jedoch zu wissen, was man sich anhören soll und was nicht. Für die Persönlichkeitsbildung ist diese Fähigkeit sehr wichtig. Imam Sadiq a.s. unterstreicht, dass der Mensch sich nur das, was gut und nützlich ist, anhören sollte, und er sagt: Das Recht, das das Ohr dir gegenüber hat, besteht darin, dass du es nur für gute Dinge öffnest. Dinge, welches Gutes in deinem Herzen hervorrufen oder dir zu einem guten Charakter verhelfen. Das Ohr ist das Tor, durch das Worte dein Herz betreten. Es kann alle möglichen Bedeutungen in dein Herz hineinlassen. Imam Sajjad a.s. sagt auch, dass das Gehör ein Mittel ist, um die Meinungen der anderen kennenzulernen. Er sagt, es ist ein Tor für den Einlass von Gutem und Rechtschaffenem, aber auch Schlechtem und Verdorbenem. Nachdem wir mit dem Ohr aufgenommen haben, was andere sagen, können wir uns ein Bild von ihrem Charakter und Verhalten machen. Außerdem werden wir in vielen Fällen über das Gehör mit Wissen und guten Bräuchen vertraut gemacht. Das heißt, dank des Gehörs nehmen wir Worte und Erklärungen von Wissenschaftlern und Religionsgelehrten auf und vermehren unsere Kenntnisse und Erkenntnis. Der Heilige Koran stellt im Vers 78 der Sure Nahl, Sure 16, das Ohr als ein Mittel zur Aneignung von Wissen vor. Denn es heißt dort: Gott hat euch aus dem Leibern eurer Mütter hervorgebracht, und ihr wusstet nichts. Er gab euch Gehör, Auge und das verständige Herz, damit ihr für seine Gaben dankbar werdet. Imam Sadiq alaihi salam ruft die Menschen auf, ihr Gehör dazu zu nutzen, Gutes, Wissen und Erkenntnis ins Herz hineinzuholen, und er sagt: Dem Menschen öffnet sich das Tor zum Paradies, wenn er Gutem und Nützlichem zuhört und danach handelt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.